Sie sehen mir nach, dass ich sitzen bleibe. Ich kann auch erstmal aufstehen, dass Sie alle, dass ich Sie alle mal sehe und umgekehrt. Aber dann darf ich mich wieder setzen. Ist das einverstanden? Ich kann auch stehen, wenn es der Sache dient. Ja, ganz herzlichen Dank, liebe Frau Julia Lehr, dass Sie das angetrieben haben und mich von meiner Erkältung wegdefiniert haben. Deswegen bin ich dann doch hier. So. Und ganz herzlichen Dank an Sie, Herr Zelder, an Sie, Herr Kühn und an Sie, Herr Fleischmann. Sie haben auch zugleich ein Päckchen auf den Tisch gelegt, das ich mit bearbeiten sollte. Gleichwohl will ich nicht länger als etwa 40, 45, das ist so meine Zeit, sprechen, damit Sie einen gleichen Zeitraum haben, nicht nur zu fragen, sondern auch kurze Statements aus Ihrer Sicht, sodass wir einen Erfahrungsaustausch haben. Und ich dann mich etwas stärker zurücknehme, das kann ich auch. Mich hat provoziert dieses farbenleere Lehrstück von Herrn Kühn. Es ist eine kühne These. Wenn ich nach draußen gucke, sehe ich kein Braun, auch wenn, nein, keins. Und das freut mich. Aber er hat natürlich recht, vor allem mit den sozialen Realitäten. Und es ist eine große Herausforderung an die Kommunen. Und sie brauchen die Unterstützung von Land und Bund für eine flexible und nicht restriktive, auch finanzielle Unterstützung, um diese Herausforderung, Flüchtlinge zu haben, im Land und in der Kommune umsetzen zu können. Ich mache eine NGO nicht hier wie Sie, sondern in Oranienburg, in einer ostdeutschen Stadt, nördlich von Berlin. Und ein katholischer Bürgermeister, der SPD angehörig, macht da seit 10, 15, vielleicht auch 50 Jahren den Bürgermeisterjob. Alles Gute für die nächsten 30 Jahre. Und das Tolle an ihm ist, wir kennen uns seit fast 20 Jahren, so lange ist er dabei, dass er einfach ganz spontan und zugleich organisatorisch kompetent an der Seite derjenigen sind, die Bund ohne Braun wollen. Das ist in der Nähe von Sachsenhausen, das wird mitbedacht. Und es ist gelungen, auch wenn es Abendspaziergänge von Pegida-ähnlichen und Rechtsextremen gibt, Asylflüchtlinge einzubeziehen und achtsam zu behandeln, so wie die Ängste der Anwohner, die er genauso achtsam behandelt, bearbeitet und das Unnötige der Ängste auch aufzuheben bemüht ist. Unterstützt von der Stadtverwaltung und unterstützt von Willkommensinitiativen, die auch schon zu anderen Zwecken sich gebildet hatten, etwa gegen rechts zu arbeiten. Also es geht, wenn man es will. Ich war am Samstag in Tröglitz, bevor ich teilnehmen durfte an der Befreiungsfeier des Konzentrationslager Buchenwald in Weimar, und habe dort auch gelernt, dass der Kampf der Tröglitzer nicht verloren ist. Ich sehe große Chancen, wenn sie politisch und in diesem Fall natürlich auch polizeilich angemessen und kompetent und operativ unterstützt werden, dass sie den Kampf um ein friedliches und Miteinander in Tröglitz gewinnen. Also insofern kann man den Satz von Haseloff umdrehen und sagen, zwar noch nicht, ich hoffe, Tröglitz ist überall, aber die Herausforderung ist dort so begriffen worden, wie auf eine natürlich noch entwickeltere Weise in Oranienburg oder offenkundig, wie Sie sagen, hier. Gleichwohl, das ist ein Stück des brandgestifteten Hauses und es roch noch immer nach Brand. Das heißt, der Kampf ist da und ist noch nicht zu Ende. Und dieser Kampf ist fast typisch für die Herausforderung, der wir in Deutschland insgesamt ausgesetzt sind. Und die Chancen im Vergleich zu der Situation vor 25 Jahren ist sehr viel größer, dass wir anders damit umgehen als damals. Und das ist auch ein Grund, warum ich gerne hier bin, um da ins Gespräch mit ihnen zu kommen. Auch wenn es zuweilen sisyphusmäßig aussieht, aber er schafft es ja immer wieder. Und es gibt einen schönen Satz von Camus, sinngemäß, man kann Sisyphus lieben und sich so verhalten und das gut finden und darin glücklich sein. Das geht dann auch im Widerstand mit Mehrheiten, auch das hält man aus und freut sich dann, dass man mit einer Gang von Ähnlichgesinnten dann kämpft. So, das haben Sie provoziert, Herr Köhn, dass ich das jetzt vorweg sage, das hatte ich gar nicht vor. Ich komme jetzt also zurück zu dem eigentlichen Thema, das mir Frau Lehr aufgetragen hat. Und zwar auch ein komplexes Thema, Rechtspopulismus und rechter Terror in Hessen. Ich beginne mit dem letzteren Teil und schiebe am Ende, so wie eben am Anfang, auch die Bedeutung des Rechtspopulismus ein. Esther Discher-Reit hat ein Klagelied Blumen für Othello über die Verbrechen von Jena formuliert und vorgetragen, sehr beeindruckend. Ich darf aus einem Lied einige Sätze zitieren. Warum? Weil sie sich direkt oder indirekt auf die beiden Personen bezieht, die von der NSU-Mordserie in Hessen betroffen sind. Nämlich Halit Yozgat, ermordet am 4. April 2006 in Kassel, und Enver Şimşek aus Schlüchtern, ermordet in Nürnberg im September 2000. Ich kaufe ein in diesem Laden Milch und das weiße Brot, dass sie die Hochzeit nennen, mit dem Wechselgeld gab es manchmal eine Handvoll Pistazien, oder ich sollte probieren von den Oliven, frisch geliefert und mit einer Mandel darin gefüllt, keine Mandel mehr, wird je in diesem Oliven stecken, die länglich weißen Brote sind verdorben, die Milch ist sauer, es gibt kein Brot, das Hochzeit heißt, es gab die Braut, die keinen Vater hat, der ihren Tanz anführte. Am 23. Februar 2012, vor gut 3 Jahren, gab Angela Merkel ein Versprechen ab. Sie nahm die Rolle wahr, die Christian Wulff zuvor wahrzunehmen versucht hatte und der kurz zuvor zurückgetreten war. Sie sagte: Als Bundeskanzlerin der Bundesrepublik Deutschland verspreche ich Ihnen, wir tun alles, um die Morde aufzuklären und die Helfershelfer und Hintermänner aufzudecken und alle Täter ihrer gerechten Strafe zuzuführen. Daran arbeiten alle zuständigen Behörden in Bund und Ländern mit Hochdruck. Am 18. Oktober 2012, also nicht einmal ein Jahr später, sondern sehr viel weniger, hat der damalige Staatssekretär des Innenministers und heutige Staatsminister für die Geheimdienste, Klaus-Dieter Fritzsche, das Versprechen im Untersuchungsausschuss, also das Versprechen von Angela Merkel, regierungsoffiziell kassiert, beendet. Es dürfen, so sagte er, keine Staatsgeheimnisse bekannt werden, die ein Regierungshandeln unterminieren. Eine Generalvollmacht zur Verdeckung, sage ich heute, obwohl ich das damals nicht wusste, aber hätte wissen können, weil er das in einem Kontext gesagt hat, als es darum ging, die Information über den zentralen Spitzel Thomas Richter alias Corelli, der vor einem Jahr gestorben ist, nach noch bisher noch nicht geklärten Bedingungen gestorben ist. Und er sagte, auch auf Anfrage der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, über V-Leute, sinngemäß, kriegen Sie nichts. Und wenn Sie als Untersuchungsausschuss bis nach Karlsruhe, also ans Bundesverfassungsgericht gehen, Sie kriegen nichts, weil, ich wiederhole, keine Staatsgeheimnisse bekannt werden dürfen, die ein Regierungshandeln, was immer das ist und wozu es immer sei, unterminieren. Das heißt, er hat das Bemühen, das sehr beeindruckende, von mir über 2 Jahre beobachtete Bemühen des Untersuchungsausschusses des Bundestags an den Rand gedrückt und zugleich die dritte Institution in der gewaltenteilten Republik, nämlich das Bundesverfassungsgericht. Das heißt, sowohl Legislative wie Judikative zugunsten der Souveränität der Exekutive. Das ist ein Problem. Und das ist ein Problem bis heute. Denn das Staatsgeheimnis aus Staatswohl zu wahren, bedeutet, dass derjenige, der in der Exekutive den Staat gerade einmal repräsentiert, definiert, was des Staates Wohl ist. Und dies führt zurück auf eine antidemokratische Tradition, korrigieren Sie mich, nachher als Politikwissenschaftler aus Marburg, ob ich recht habe. Und intervenieren Sie auch, das muss ich ja gleich zugeben, dass Sie da hineingrätschen, aber mein Stand ist, dass diese Definition des Staatswohls aus einer autoritären, antidemokratischen Tradition kommt. Aus der Tradition von den römischen Philosophen, aus der Tradition von Machiavelli, aber nicht aus der eines demokratischen Rechtsstaats. Parlament und Öffentlichkeit sollten ein Stück weit in die Defensive gerückt werden. Ob das gelungen ist, werden Sie am Ende dieses Vortrags oder der Diskussion besser ermessen können als jetzt. Jedenfalls hat mich diese autoritäre Setzung von Klaus-Dieter Fritzsche an Karl Schmidt erinnert, der gesagt hat, souverän ist der, der über den Ausnahmezustand verfügt, der also entscheiden kann nach Beliebigkeit und Willkür, nach Maßgabe seiner eigenen Einstellung. Umso erstaunlicher ist es, was dennoch inzwischen, immerhin seit über 3 Jahren, durch mutige Parlamentarier, Nebenkläger im NSU-Prozess und nicht zuletzt durch solche, die geheime Dokumente an die Öffentlichkeit lancieren und als Whistleblower, also als ich pfeife Informationen in die Öffentlichkeit, angegriffen werden, aufgeklärt ist. Dazu zählt nicht zuletzt auch der Abschlussbericht in großen Teilen des Bundestagsuntersuchungsausschusses, aber noch mehr der geradezu brillante Abschlussbericht des Erfurter Untersuchungsausschusses unter der Leitung von der Sozialdemokratin Dorothea Marx mit Unterstützung durchaus einiger CDU-Mitglieder, mit Unterstützung durchaus einiger grüner Untersuchungsausschussmitglieder und mit der vehementen Unterstützung der Linken, in diesem Fall, wir wollen nicht generalisieren, nämlich Katharina König und Martina Renner, die nun im Innenausschuss im Bundestag tätig ist. Aber dieses Doppel an vehementer verfassungspolitisch bedenklicher Aufklärungsblockade der Exekutive einerseits und die sich verstärkende Insistenz der Aufklärer ist die Ursache dafür, dass dieser Skandal der NSU-Mordserie und ihres Nichtaufdeckens durch die Sicherheitsbehörden über einen langen Zeitraum und der Schwierigkeit ist, jetzt auch angemessen aufzuklären, dass dieser Skandal also anders als viele bisherigen großen Skandale der Bundesrepublik sich mit seiner Dauer nicht erledigt, sondern vertieft. Der Augstein- bzw. Spiegelskandal 1963 wurde gelöst. Warum? Weil Augstein aus der Haft wieder entlassen wurde, weil Franz Josef Strauß zurücktreten musste und die Pressefreiheit einen Sieg davon getragen hat. Die Sicherheitspolitik hat noch keinen Sieg davon getragen und auch die Aufklärung hat noch keinen Sieg davon getragen. Und das ist der Grund, auch wenn man noch so sehr es verdecken und, wie ein Politiker mir sagte, nach vorne guckt, ohne zu sehen, dass, wenn man nach vorne guckt und nicht nach unten, stolpern kann, vor allem im Zwielicht, dass also diese These des Verdeckens durch nach vorne gucken nicht funktionieren wird. Wenn ich eine Garantie, eine prognostische Garantie geben kann, dieser Skandal verschwindet nicht, solange er nicht im Kern aufgeklärt wird. Ich gebe Ihnen die Garantie und ich wette auch, wenn dies gewünscht wird, dass dies so sein wird. Ich komme noch zu Hessen, keine Sorge. Ich gehe zunächst allerdings im Folgenden auf die Ursachen einer neuen Gewaltbewegung des Rechtsextremismus ein, nach 1990. Dann auf die Strategie der Verfassungsschützer, siehe Corelli. Auf die spezifischen Situationen in Hessen und auf die Konsequenzen, wie Sie es gewünscht haben, Frau Lehr. Zum ersten Punkt. Der gewalttätige Rechtsextremismus in Deutschland nach 1990 lässt sich natürlich besser erklären, wenn man auf genau diese Anfänge einige Sätze hin zurückkehrt. Mein Kollege Bernd Wagner, Kriminalist aus der DDR und jetzt einer der klugen Experten für Ausstiege aus dem Rechtsextremismus in der Organisation Exit, sagte mir, die Bewegung, die rechtsextreme Bewegung, die er vorher schon kannte, habe sich nach 1990 sehr schnell ungeheuer ausgedehnt. Übrigens, wie Sie wissen, nicht nur im Osten, sondern auch sehr bald im Westen. Es ist ein West-Ost-Produkt. In vielerlei Hinsicht. Diese Bewegung hängt zusammen mit den gewaltigen und für viele zerstörerischen gesellschaftlichen Umbruchprozessen in ökonomischer, sozialer und kultureller Hinsicht im Osten. Es gibt eine Studie der Soziologin Marie Yahoda aus Österreich, die Anfang der 30er Jahre über die Arbeitslosen von Marienthal bei Wien, ein kleines Kaff, wahrscheinlich nicht einmal ein Viertel so groß wie das große, wie die Stadt, in der wir jetzt uns befinden, war. Was ist dort passiert? Es ist eine Fabrik geschlossen worden im Zuge der Weltwirtschaftskrise. Und alle sozialen und persönlichen Empfindungen und Verhaltensformen, und das hat sie sehr genau beschrieben, haben sich verändert. Man lief langsamer, man dachte nicht mehr, die Schlafgewohnheiten veränderten sich, alles. Es war eine Anomie, ein sehr wichtiges Wort eines anderen Soziologen, Anomie im Sinne von, die alten Strukturen, so autoritär sie waren, galten nicht mehr. Anomie, weg. Und die neuen waren noch nicht anerkannt und noch nicht eingepflegt und noch nicht internalisiert, auch in einem emotional vernünftigen Sinn. Und das war die Situation 1990. Trotz der Emphase, zu D-Mark zu gehen, wiedervereinigt sein zu wollen. Aber man hat nicht erwartet, dass die blühenden Landschaften aus Arbeitslosigkeit bestehen, jedenfalls für zu viele in zu schneller Zeit. 69% aller Arbeitsplätze waren nach anderthalb Jahren aufgegeben. Dies hat zu tun damit, weswegen Pöhl, der Bundesbankpräsident, damals zurückgetreten ist, nämlich mit der schnell erfolgten, wir sehen heute andere Folgen von Währungsunion im EU-Kontext, im Euro-Kontext, mit der schnell erfolgten Währungsunion in Deutschland. Das hat ökonomisch bedeutet, das war der ökonomische Grund für den Rücktritt von Pöhl, einem sehr anerkannten Wirtschaftsfachmann. Es hat bedeutet, dass eine schwächere Ökonomie, und das war sie ja nun, weiß Gott, im Osten, mit einer 300-400%igen Aufwertung versehen wurde und damit in einer Sekunde vom nämlich dem 30. Juni auf den 1. Juli 1990 zerschlagen war. Und es nun mit der Treuhand keine zureichende, die Bedarfe und die Situation im Osten zureichend berücksichtigende, genügend komplexe Strategie gegeben hat. Und infolgedessen, wie immer man die ökonomischen Alternativen bedenkt, aber man kann nicht sagen, dass es blühende Landschaften hat geben können. Das war eine Falschaussage. Ich bin jetzt sehr diplomatisch. Die Folge war soziologisch, dass ein großer Teil der Familien sozusagen ohne Kompetenzen war, ohne berufliche, ohne soziale, ohne kulturelle. Und die Generation, die das am intensivsten erfahren hat, waren die damals pubertierenden Jugendlichen. Und dies ist einer der Hintergründe dafür, dass sie ausbrachen. Zum Unglück gehört, dass kurz zuvor in den Bezirksstädten der alten DDR die Faschos die Punks an die Seite gedrückt hatten, sodass die Alternative zu dem alten und dem neuen System, das sie beide nicht wollten, die rechte Kultur war. Und ein hohes Maß an der Bereitschaft zu Gewalt, zu Wut, zu Ablassen von Wut, zu Frustration, zum Ausagieren der Frustration. Und nun kommt hinzu, dass diese Faschos sehr schnell von westlichen Kadern befallen wurden. Und zwar von Kadern, die die alte NPD Jahre zuvor verlassen hatten, weil die nicht radikal genug waren, sondern die ein aktionistisches, neonationalsozialistisches Konzept vertreten haben. Hier aus Langen, Heinz Reiß. Wo? Da? Danke. Ja. Michael Kühnen, Christian Worch, immer noch aktiv. Sie können einen Bericht am Montag in ARD sehen, den ich sehr empfehlen kann. Der heißt V-Mannsland. Das bezieht sich nicht auf Michael Kühn und Christian Worch, aber auf andere. Aber Christian Worch wird dort porträtiert. Michael Kühn, Christian Worch, Heinz Reiß und andere gehörten einer Organisation an, der Gesinnungsgemeinschaft der Neuen Front. Das war sozusagen diese Alternative, eine der Alternativen zu der etwas tradierten, etwas konventionalisierten, aber gleichwohl hart rechtsextremen NPD. Sie haben Aktionen gemacht, rabiate Aktionen. Es gibt noch einen aus Hessen, der da von Bedeutung ist, der heißt Manfred Röhler mit seinem Reichshof aus Mittelhessen und andere. Und sie sind ausgeschwärmt und haben mit ihrer Ideologie die Wutbewegung, die schon rechtsorientiert war, gewissermaßen ideologisch aufgeladen und radikalisiert, rassistisch aufgeladen und radikalisiert. Und jeder, der in diese Region fuhr, und die waren verbreitet Anfang der 90er Jahre, wusste, was das bedeutet. Da sind die Fidschis, raus, schlagen wir sie, jetzt. Das heißt, es war eine Mischung von spontaner Wut, rassistisch aufgeladener Wut und einer Strategie dahinter. Und das ist der Kern des furchtbaren Erfolgs der Gewaltbewegung der Neonazis in den frühen 90er Jahren. Das ist der Zusammenhang. Es kommt noch etwas hinzu, neben dem ökonomisch-sozialen Unterbau, also den Frustrationen und den Entgleisungen der Familien. Nämlich eine Asyldebatte, an die Sie gerade erinnert haben. Innerhalb des eines Jahres, das hat eine Studie von Koopmans, Ruud Koopmans, ein Holländer, soweit ich weiß, ergeben, ist das Thema Arbeitslosigkeit, und zwar im Jahre 1991, von Frühjahr auf Herbst ersetzt worden durch den Sündenbock des Asylflüchtlings. Innerhalb eines halben Jahres. Das zeigen die Untersuchungen, das zeigen die Umfragen. Und im September 91 hat der damalige CDU-Generalsekretär einen parteipolitischen Konflikt daran angedockt. Volker Rühe hatte damals gesagt, und ab jetzt ist jeder Asylant ein SPD-Asylant. Das war so erschreckend, dass sein Parteikollege, der damals Bundespräsident war, Richard von Weizsäcker, gesagt hat, so geht man nicht mit Menschen um. Das heißt, sie haben eine komplexe Eskalationslage von ökonomisch-sozialen, kulturellen und politisch-agitatorischen Komponenten, die von den Neonazis der ersten Stunde gewissermaßen aufgeladen und ausgebreitet wurden. Diese Skizze hat Bedeutung für die Begriffe. Es wurde angedeutet, dass man auch unterscheiden solle. Rechtsextremismus ist für mich Einstellung und Verhaltensweisen, Aktionen, die von einer rassistisch oder ethnisch erklärten sozialen Ungleichheit der Menschen ausgehen, nach ethnischer Homogenität von Völkern verlangen, das Gleichheitsgebot der Menschenrechtsdeklaration ablehnen und für eine autoritär-totalitäre Ordnung eintreten. Unter Neonazis verstehe ich diejenigen, die sich mehr oder weniger stark in Ideologie und Gewaltpraxis an den Ideen des historischen Nationalsozialismus orientieren, wie Michael Kühn und die anderen. Ich halte wenig davon, den Rechtsextremismus nach einem Links-Rechts-Schema zuzuordnen und die Mitte als gemäßigt dazwischen zu legen, sodass man, wie das Backes und Jesse machen, sozusagen von einem Hufeisen ausgeht und da die Linksextremen und da die Rechtsextremen, die sich gegenseitig anziehen. Das ist ein schönes Bild aus der Chemie, wenn das überhaupt richtig ist, korrigieren Sie mich, oder aus der Physik besser. Solche Bilder sind attraktiv, aber dienen nicht der soziologisch differenzierten Erklärung. Vor allem führen sie dazu, den Ab- und Aufwind rechtsextremer Bewegungen gesellschaftlich nicht erklären zu können, sondern nur nach Definition und Klassifikation zuzuordnen. Und in der Folge kann man dann viel wegdefinieren und es führt, wie in diesen Fällen dieser beiden Kollegen, zu Verharmlosungen. Rechtsterroristen sind, da folge ich dem LKA NRW grosso modo, ein besonders gewaltbereiter Teil des vor allem neonazistischen Rechtsextremismus, der zur Verwirklichung seiner Ziele in der Regel clandestin organisiert, bewaffnet und Sprengstoffanschläge, Morde oder andere Formen terroristischer Gewalt plant und durchführt. Aber ich verstehe darunter auch jene, das habe ich auch als Sachverständiger im Hessischen Untersuchungsausschuss vor wenigen Wochen gesagt, die sich neonazistisch ideologisch ausrichten und rassistische Gewalt generell als Teil ihres ideologischen Kits und ihrer Strategie der Entfesselung von Straßenterror begreifen. Auf dem Weg zu einem neuen Dritten oder Vierten Reich. Nahezu alle rechtsterroristischen Gruppen, vor allem die in den späten 90er Jahren, vor allem der NSU-Komplex, das NSU-Umfeld, kam aus einem alltagsterroristischen beziehungsweise präterroristischen Milieu, in dem es zum praktischen Selbstverständnis gehörte, jederzeit gegen von ihnen definierte Feinde zuzuschlagen. Ohne den Thüringer Heimatschutz das halbe Jahrzehnt zuvor ist die NSU gar nicht denkbar. Ohne ein gewisses Milieu, das sozusagen die Bereitschaft dazu organisiert, können sich Rechtsterroristen gar nicht bewegen oder jedenfalls nicht erfolgreich bewegen, weil sie schnell isoliert und zur Strecke gebracht werden, politisch gesehen. Und schließlich der Rechtspopulismus ist, wenn Sie so wollen, noch wieder etwas anderes. Und da verweise ich auf die österreichischen Erfahrungen von Haider und nun Strache in der FPÖ. Da geht es darum, vor allem, und das haben Sie in dem Text auch aufgefunden, diese Komponente, Volkes Stimme zu hören. Man gibt sich von unten. Dabei ist der Volksbegriff im Zweifel ein ethnischer oder sogar rassistischer oder jedenfalls einer nach Carl Schmitt, der sozusagen die repräsentativen Formen der Volkssouveränität nicht nur nicht achtet, sondern missachtet. Aber man sagt, wenn wir Volkes Stimme sind, dann können wir auch, haben wir auch die Fähigkeit, zweitens die Probleme zu lösen. Und da sie drittens das nicht immer gleich schaffen, legt sich ihnen nahe, den Sündenbock aufzuzählen und zu sagen, und wenn wir die weghaben, dann sind wir erfolgreich. Das heißt, eine Scheinlösung zugunsten des Sündenbocks. Diesen Dreiklang finden wir in allen rechtspopulistischen Bewegungen in Europa in unterschiedlicher Intensität. Das heißt, es gibt keinen Rechtspopulismus ohne das Ressentiment, ohne die Entfesselung der Aggression und der Emotionen auf den Sündenbock. Das macht Gerd Wilders, das macht der Rassist Lutz Bachmann als Pegida-Gründer und das machen andere. Und es macht nicht zuletzt der, die Sie offenbar gestern gehört haben, Vertreter der AfD, nicht zuletzt Alexander Gauland, der gleich ganz sagt, ich will keine arabischen Flüchtlinge. Das heißt, genau die, die es am nötigsten haben, die syrischen Flüchtlinge, zurückzuschicken. Nicht? Das muss man sich vergegenwärtigen. Dass er mit seinem Satz empfiehlt, die syrischen Flüchtlinge über das Mittelmeer in die Hölle von Jarmuk zurückzuschicken. Etwas Verantwortungsloseres eines ehemaligen hessischen Chefberaters, eines CDU-Ministerpräsidenten, habe ich im Kontext der politischen Elite nicht gehört, und zwar seit 1949 nicht. Und so lange höre ich Nachrichten. So. Ich beginne jetzt in der Beschreibung dessen, wie sich das entwickelt hat Anfang der 90er Jahre, mit einer Szene, die Ihnen fern erscheint, aber ganz so fern auch nicht, aber auch schon einige Zeit zurückliegt. Nämlich zum 9. November 1991 in Halle an der Saale. Da gab es jemanden, der dort als Historiker sich drapierte und auftrat. Der hieß David Irving. Er war damals schon ein Holocaustleugner. In den 80er Jahren hat er das noch vermieden. Und er war übrigens auch hier in Weinheim. Also man kennt ihn, wenn man sich politisch zurückliegend informiert. In den 80er Jahren bei der NPD, bei der DVU, hat viel Geld damit gemacht, war umringt von V-Leuten, hat in München 1990 Wahrheit macht frei, also einen Holocaust-Leugner-Kongress veranstaltet und 1991 sich einladen lassen. Nun kommt es, von Christian Worch. Und dabei war auch der Chef der Blood and Honor Gruppe, der Gründer Donaldson, ein Heros der Blood and Honor Musikbewegung. Christian Worch eröffnete, ein anderer V-Mann, ich sage nicht, dass Worch ein V-Mann ist, also ein anderer, nämlich der V-Mann Thomas Dienel, agitierte. Auch ein späterer V-Mann, Andreas Rachhausen aus der Region, war dabei. Und dann hob er an und sagte, Hess, Rudolf Hess, der Märtyrer des Friedens, ist die Perspektive für Sie, die neue Jugend des neuen großen Deutschen Reichs. Und deswegen müssen wir ihn ehren, Rudolf Hess. Das war eine der Gründungsmythen der Rudolf Hess-Gedenkmärsche. Und die Antwort des Publikums, der vereinten Kleinstparteien, eigentlich Heinz Reichs und Nationale Offensive und wie sie Kleinstparteien, FAP, wie sie alle hießen, waren alle versammelt, drapiert mit großen und vielen Fahnen in dem doch immer noch sehr zerstörten Halle an der Saale und riefen Sieg Heil. Und wir kriegen dich auch, wir kriegen euch alle. Das war ein Kampfruf gegen die von ihnen definierten Feinde. Das ist, wo sie alle zusammenkamen, als absolute Neonazis der Gewalt. Und so dehnte sich aus. Und ich könnte Ihnen jetzt sozusagen die Jahresringe von 91 durcherzählen und will das nicht tun, sondern auf einen zweiten Punkt kommen. Nämlich auf die Beteiligung der Akteure, der Gesinnungsgemeinschaftler. Da war ein Norman K. aus Hessen, Norman K.E., einige nicken, dabei. Da war die hessische Taunusfront dabei, und zwar nun nicht nur für die Gedenkmärsche, sondern für das Thule-Netz, das ausspäht und Gegner definiert, Todeslisten produziert in der Broschüre Der Einblick. Da war ein Eberhard Hefendehl dabei. Und der bayerische V-Mann, schon seit den 80er Jahren als V-Mann aktiv, Kai D. Kai D. ist eine ganz zentrale Figur. Da muss ich Sie um Geduld bitten, dass ich das erwähne. Kai D., den werden Sie da am Montagabend auch sehr ausführlich porträtiert finden, allerdings maskiert. So, und der Kern der Idee dieser neonazistischen Gesinnungsgemeinschaft der Neuen Front war die zweite Revolution. Die zweite Revolution war eine Idee der SA. Hitler an der Macht für seinen Staatsantisemitismus und seine totale Herrschaft sollte durch eine zweite Revolution weiter, durch Straßengewalt, weiter radikalisiert werden. Das war das Konzept der SA. Es wurde dann 1934 durch einen Massenmord in Hitlers, durch die NSDAP beendet. Die SA wurde zerschlagen. Und die Idee von Kühn ist nun, diese Radikalisierung über Hitler hinaus wieder sozusagen zur Gegenwart werden zu lassen und zugleich aber von einer Kampfzeit, das heißt der Kampfzeit vor der Erreichung der Macht durch Hitler, zu verbinden. Das heißt, das Doppelte der SA, die Straßengewalt vor 1933 und die Radikalisierung der ohnehin schon nationalsozialistischen Revolution, wenn Sie so wollen, nach 1933. Das war die Idee von Michael Kühn. Also ein strategisches Konzept von Gewalt für ein viertes Reich. Nicht wenig, 50 Jahre nach Ende des Zweiten Weltkriegs. Und es war eine Herausforderung für die Sicherheitsbehörden. Wie haben die Sicherheitsbehörden reagiert? Auch da eher tätisch und zugespitzt. Sie haben sich sehr schnell entschlossen, die KIDs zu vervielfachen. Und an allen Orten, in denen es Gewaltformationen gibt, Spitzel einzusetzen oder Spitzel abzurufen, wie sie wollen. Und haben es durchaus geschafft. Die Mehrheit derjenigen, die die Rudolf-Hess-Gedenkmärsche organisiert haben, waren V-Leute. V-Leute des Landesamts Bayern, des Landesamts Thüringen und vor allem des Bundesamts für Verfassungsschutz. Also ich bin selbst immer noch erstaunt, wenn ich Ihnen das vorzutragen habe. In der Spekulation dessen, warum das so war, liegt es zunächst einmal nahe und ist plausibel, dass man sagte, wir wollen eine informationelle Kontrolle, wir wollen ein inneres Auge haben. Es liegt auch nahe zu sagen, auch das ist beobachtbar gewesen, wir wollen die Bewegung zersetzen. Aber was sie auch getan haben und hingenommen und unterhalten haben, ist, die Bewegung zu radikalisieren. Als Faulund. Und das neben KID das beste und transparent gemachte Beispiel durch den brillanten Abschlussbericht des Untersuchungsausschusses in Erfurt ist Tino Brandt. Jener Tino Brandt, der von der Generalbundesanwaltschaft im NSU-Prozess als der ideale V-Mann in Nebengesprächen mit Journalisten qualifiziert wird, ohne dass man das verstehen muss. Tino Brandt also ist der Organisator des Thüringer Heimatschutzes gewesen, zusammen mit KID. Tino Brandt hat bei KID gelernt, also beide Gesinnungsgemeinschaft der Neuen Front. Tino Brandt war in Rudolstadt gewissermaßen der Hausherr der Bewegung. Ohne ihn ging nichts und er hat es geschafft, durch seine Fähigkeiten, die Leute auf sich einzuspüren und Anweisungsstrukturen zu etablieren. Er hat damit, mit seiner Kunst, Anführungsstrichen, die in den späten 90er Jahren wichtigste und umfangreichste Gewaltbewegung des Neonazismus organisierte, Thüringer Heimatschutz, mit bis zu 300 bis 400 Sympathisanten, die dann auf den Demonstrationen der Republik auftraten. Er war ein Gewalttäter. Er hat in Gräfenthal organisiert und mit seinen Leuten jemanden fast zu Tode gebracht. Daraufhin hat die Polizei versucht, ein Strukturermittlungsverfahren wegen einer Vereinigung, einer kriminellen Vereinigung zu installieren. Sie waren ihm auf der Spur. Und dann passiert, und das ist im Abschlussbericht leider auf zu vielen Seiten beschrieben, aber es gibt eine sehr gute Rezension, ich glaube in der FAZ, über diesen Abschlussbericht. Innerhalb weniger Monate, das war 1996, innerhalb von anderthalb Jahren ist nicht nur dieses Strukturermittlungsverfahren niedergeschlagen worden, sondern in dem Kontext 35 Anzeigen und Verfahren gegen Tino Brandt haben nicht zu einem einzigen Ergebnis geführt. Und das ist der wirkliche Grund dafür, dass man sich frei glaubte, sich auszudehnen. Und zwar mit dieser gewaltbereiten ideologischen Struktur. Bei dieser Jugend, die während der Wendezeit im Jugendalter waren, im Wesentlichen, aber nicht nur, versteht sich. Die Verfassungsschützer schauten ihrem Zauberlehrling auch noch zu, als das Trio 1998 untertaucht. Es ist höchstwahrscheinlich, dass Tino Brandt die gesamte Strecke des Trios bis 2011 mitverfolgt hat. Er gehört zu dem, von dem man das sicher annehmen muss. Peter Nocken, der stellvertretende Landesverfassungsschutzchef von Thüringen, übrigens ein Verfassungsschützer, der aus Hessen kommt, der auch aus anderen Kontexten bekannt ist, auf die ich jetzt aus Zeitgründen nicht eingehen kann, sprach im Untersuchungsausschuss, zwar wohl sowohl im Bund wie in Erfurt, ich habe ihn mehrfach gehört, davon, dass für ihn, für Tino Brandt, weil er so gut war, der absolute Quellenschutz geht, nicht die Ermittlung. Und das Ergebnis war, dass die Polizei, die ihnen auf den Fersen war, Und da gibt es Whistleblower. Mario Melzer gehört dazu. Die sehr gut waren. Abgezogen wurden und die gesamte Institution so korrekt zerschlagen wurde. Und neu aufgestellt wurde. Und damit die Ermittlungsergebnisse verschoben wurden und unterlaufen wurden und. Und dann gab es die Szenen, dass der Staatsanwalt dem Staatsanwalt bedeutet wurde, Sie stehen auf der Todesliste. Und das heißt nicht, man steht irgendwie auf der Todesliste, wenn das in Thüringen war jener Zeit, sondern dann war man gefährdet oder glaubte sich mit guten Gründen gefährdet zu sein. Ob das Wirkung hatte für das Verhalten der Staatsanwaltschaft, wissen wir nicht. Es spricht sehr viel dafür, aus dem, wie die Staatsanwaltschaft sich verhielt. Es war also das, was hergestellt wurde, aus der Szene, aber unter Hinnahme, ich sage es jetzt mal vorsichtig, von Institutionen der Sicherheit, das nötige Milieu für den Terror des NSU. Ich gehe jetzt nicht weiter auf die vielen KIDs, Tino Brands, Thomas S., Blood and Honor, Mirko H., Hammerskills, Thomas Richter, KKK ein. Aber das sind die drei Organisationen, die drei Terrororganisationen, die in unterschiedlicher Zeit unterschiedliche Bedeutung hatten, also von Mitte der 90er Jahre bis heute, nachdem Blood and Honor teilweise verboten wurde, ging man zu Hammerskills. Und sie gab es in Hessen, die Hammerskills. Mirko SCH gehört dazu. Die Leute in dem Umfeld in Kassel vom Sturm 18, glaube ich, heißt es, in Kassel, gehören dazu, Blood and Honor. Aber in Verbindung mit den Hammerskills. Einer, der auch in Hessen aktiv war, heißt Thomas Brehl. Thomas Brehl hat den Kampfbund Deutscher Sozialisten, KDS, mitorganisiert. Zum Kampfbund Deutscher Sozialisten gehörte im NRW-Raum aktiv, aber nicht nur, auch in Thüringen, Thomas G. Thomas G. ist umtriebig bis heute, international, als Hammerskind, also nicht nur KDS, also Kampfbund Deutscher Sozialisten, man kommt ja durcheinander, sondern auch Hammerskills. So, das heißt, sie haben ein Geflecht. Und meine These ist, um eine lange Sache kurz zu machen, diese drei Terrororganisationen waren untereinander verflochten. Nicht alle kannten alle, aber viele kannten viele und es gab Verbindungslinien über Thorsten Heise, den sie aus Nordhessen, Thüringen und Südniedersachsen kennen. Und andere. Das war so auffällig, dass ab 1996 das Bundeskriminalamt, das Bundesamt für Verfassungsschutz, das diese Spitzel einsetzte, das Amt warnte immer wieder. Das können Sie doch nicht machen. Und dann einen Brief schrieb, Anfang 97, mit dem Inhalt, wir warnen Sie ausdrücklich vor dem Brandstifter-Effekt, den Sie als Bundesamt bewirken. Deutlicher geht es nicht. Die Antwort war, eine der Antworten, vorsichtiger gesagt, war die Operation Rennsteig, von der Sie vielleicht auch gehört haben, weil die Schredder-Aktion in Köln auch mit den T-Namen Tobago und so weiter von Operation Rennsteig zu tun haben sollten. Und mit Tarif. Ich habe Tarif vor 2 Tagen kennengelernt, also Michael von Dolzberg, Hannover-Schmünden, Thüringen, einer der aktivsten. Einer, der im Umfeld von Thorsten Heise den Sonnenbanner rausgegeben hat, das neue ideologische Konzept der führerlosen Zellen, das für Mundlos von Bedeutung war, verbreitet hat, immer unter dem Auge des Bundesamts, unter dem Auge des V-Mann-Führers Alex. Das hat er sehr glaubwürdig beschrieben. Und es ist auch belegt. Es ist so belegt, dass man zunächst sagte, wir haben alle Akten geschreddert, die T, die Tarif betreffen. Nun tauchen sie auf, aber sie werden nicht ausgewertet. Es gibt 157 Treffberichte. Und er hat erzählt, mit wem er alles was getrieben hat, unter anderem im Kern das Sonnenbanner. Er hat gesagt, ich würde gerne die Treffberichte lesen, mal sehen, was der, ob das stimmt mit dem, was ich ehrlich erinnern will, denn ich will ganz raus. Ich bin schon raus, ich bin in Schweden, ich will ein neues Leben, ich bin Aussteiger. Das ist alles in allem, über einen langen Prozess, nach allem, was ich aus Exit-Erfahrung von Bernd Wagner weiß, glaubwürdig. Natürlich weiß man es nicht bis ins Letzte, aber so offen, wie er darüber redet und so kritisch, wie er darüber redet und dass er nun als Sozialpädagoge Flüchtlinge, Kinder, Flüchtlinge betreut und dazu ausgebildet ist in Schweden, belegt das dann doch irgendwann. So, also, bitte, das ist Gegenstand eines Untersuchungsausschusses. Und irgendeiner wird sich dem anbequemen müssen. Diese Treffberichte werden nicht geheim bleiben können, nachdem sie als bekannt unterstellt werden. Ein weiterer Hinweis, dass der Skandal aufgeklärt werden wird, aber es mag dauern. In der Operation Rennsteiger am 21. März 1997 haben sie sich nämlich alle getroffen. Die Bayern, die Thüringer und die Leute vom Bundesamt. Hier steht es. Martin Thein, Meenhorn, der genannte Nocken, dann falsch geschriebene Namen. Mit anderen Worten, hier ist der Beleg, dass sie sich am 21. März zur Weiterführung des Einsatzes von V-Leuten und zur Intensivierung und Ausweitung des Einsatzes von V-Leuten verabredet haben. Das heißt, das Bundesamt wusste Bescheid. Das wusste über sehr viel Bescheid. Noch ein Beleg, 2 Jahre später. Die drei sind untergetaucht, das Trio Böhnhardt, Mundlos und Zschäpe sind untergetaucht. Sie werden unterstützt von den Blood and Honor-Leuten in der Region. Von Andreas G.R., Thomas Starke, den nenne ich, Mandy S. und Jan W. Das waren die 4, die sie unterstützt haben. Ein Beleg des Landesamts für Verfassungsschutz in Sachsen. Und hier haben sie eine Liste, wo sie sozusagen, das ist jetzt nur symbolisch, das können Sie nicht sehen, hier sind die 3. Hier ist Tino Brandt mit vielen Pfeilen. Hier oben ist Blood and Honor, Thomas Starke, mit vielen Pfeilen. Und dann die anderen zugeordnet, Thomas Richter und dergleichen. Ich will sie nicht mit zu vielen Namen verwirren. Das heißt, es gibt eine Struktur um das NSU, als NSU-Umfeld. Das ist auch belegt. Ich komme jetzt ganz kurz, weil Sie es gewünscht haben, zu den spezifischen, nur ein paar Sätzen, Neonazis in Hessen. Da sind die freien Kräfte im Blood and Honor und Hammerskin-Kontext. Also die Szenen um das Aktionsbüro Rhein-Neckar, die Szenen in Frankfurt-Offenbach, die freien Kräfte im Wetteraukreis, im Kreis Schwalm-Eder und nicht zuletzt im Kasseler Raum. Das war nicht ohne Vorlauf. Manfred Röder hatte ich genannt, Peter Naumann hatte ich genannt, die Hepp-Kexel-Terrorgruppe habe ich genannt, die Altnazis Otto Ries, wichtig für einen anderen, Heinz Reis, schon genannt, aus Langen, Thomas Brehl, ebenfalls aus Langen, Manfred Röder aus Mittelhessen unter anderem, mit seinem Reichshof von Tarif, sehr, sehr genau beschrieben. Die waren aktiv. Eine Erinnerung an die freien Kräfte Schwalm-Eder mit Kevin S., der Yacht gemacht hat auf ein linksalternatives Camp. Wichtig war die in Frankfurt 1979 gegründete Hilfsorganisation für nationale Gefangene, HNG, die Priebke betreute, Manfred Röder, Norman K., Thomas G. und andere, die im Norden organisierten Arische Bruderschaft, im Blood and Honor-Kontext, im Blut- und Ehre-Kontext der Terrorgruppe und Sturm 18 in Kassel. Ich beschränke mich jetzt nur noch in zwei, drei Sätzen auf diese Gruppe. Da ist Benjamin G. dabei. Lass einen Moment sein.
Ja,
setz dich. V-Mann und Stiefbruder des Blut- und Ehre-Mitglieds Christian W. und Bernd T. Ö. Ein besonders aktiver, gewaltbereiter Führungsfigur im Sturm 18 Kassel, der aus der Haft heraus, aus der Haft, nicht gecheckt, Aryan Defense, Jail Crew, gegründet hat. Das heißt, die Sturm 18 haben auch viel Spielraum gehabt. Und wer hat sie als V-Mann-Führer betreut? Unter anderem Andreas Temme. Das heißt, es gibt einen Kontext von rechtsextremen Betreuung und rechtsextremen Kontaktstrukturen von Benjamin G. und Andreas Temme, übrigens bis heute. Es gibt Belege, die nicht öffentlich sind, dass Andreas Temme bis heute mit rechten Rockern und Rechtsextremen zu tun hat. Im privaten Umfeld. Andreas Temme, Mann des Verfassungsschutzes, Beamter des Verfassungsschutzes, ehemaliger Postbeamter. Ich lasse jetzt die Hammerskins aus, ich lasse anderes aus, sondern konzentriere mich. In der Diskussion können Sie nachlegen, nachfragen, sondern beziehe mich nur noch auf die Umstände des Mords an Halit Yozgat. Inzwischen ist belegt, dass Andreas Temme vorher informiert war, dass es die NSU-Mordserie gibt, dass es die Czeska-Serie gibt, wie es damals hieß, und dass er beauftragt wurde von seiner Vorgesetzten Frau P., dass er sich darum kümmern solle. 2 Wochen vorher. Schriftlich belegt. Also verschärft sich doch die Frage, warum er da war. Wer ihn bestellt hat. Ob er sich selbst bestellt hat. Warum er 2 Stunden vorher mit Benjamin G. lange telefoniert hat und wenige Minuten nach dem Mord an Halit Yozgat. Das wollen wir doch wissen. Aber es ist behindert worden. Der Polizist Hoffmann hat es in unserem Untersuchungsausschuss in Berlin gesagt. Ich wurde behindert. Dann hat Benninger in kluger Nachfrage gesagt, aber dann hätten sie doch weitermachen können. Es war ihm verwehrt. Es wurde blockiert. Gegen Recht und Gesetz. Und der dafür verantwortlich ist Ihr Ministerpräsident, der das blockiert. Und es gibt jetzt Telefonabschriften, die Stärke der Rolle des Innenministeriums beschreiben. Telefonkontakte zwischen dem Innenministerium und Andreas Temme. Auch darüber, dass er weich fallen wird. So, das heißt, wir haben in der Republik, weniger in Baden-Württemberg, weniger in Nordrhein-Westfalen, aber in Ihrem Land die Chance, dass der gesamte Komplex NSU aufgeklärt wird. Und das heißt, so leid es mir tut, dass auch der Anteil der Sicherheitsbehörden mit aufgeklärt werden muss. Es ist so. Ob Sie es wollen oder nicht. Es fällt mir selbst schwer, das Ihnen mitteilen zu müssen, angesichts dieses schönen Wetters. Es ist so.
Das sehen wir.
Wir haben, unproblematisch, freundlich, beruflich. Ja. Ich meine,
zumindest hier im Saal die Vertreter.
Okay, ich sage Ihnen nur noch eins laut HNA vom 30.06.2012. Die Kasseler Polizei hatte bei ihren Ermittlungen Andreas T. als möglichen Täter im Visier. Sie hat es immer noch. Sie erbat vom hessischen Verfassungsschutz deshalb Akteneinsicht. Außerdem wollte man V-Leute befragen, die Andreas T. geführt haben soll. Zum Beispiel Benjamin G. Aber auch die anderen, weil sie im OK-Bereich waren. Und wir wissen ja inzwischen, dass OK und Rechtsextremismus ein oft zu enges Verhältnis eingehen. Und wenn wir OK sagen, haben wir noch ganz andere verdeckte Strukturen aufzuklären. Beides, organisierte Kriminalität, Mafioso auf Deutsch, ja, auf Italienisch, Mafiosi, Drogenkriminalität, Prostitutionskriminalität, Hardcore, bitte. Beides, so Kriminaldirektor Gerald Hoffmann, sei vom hessischen Innenministerium abgelehnt worden. Also Temme richtig zu befragen, die führten V-Leute richtig zu befragen. Hoffmann wurde im Bundestagsuntersuchungsausschuss auch dazu befragt, ob Informationen vom Verfassungsschutz verwehrt wurden, die für die Ermittlung essentiell, also von überragender Wichtigkeit waren. Hoffmann erwiderte, und ich fand ihn damals beeindruckend, das stimmt. Das heißt, wir sind nach meinem Dafürhalten angesichts des Wissens der Nebenkläger, deren Namen ich jetzt nicht nenne, kurz vor dem Durchbruch. Das kann noch einige Monate dauern. Vor einem Durchbruch, der klärt, wie der Zusammenhang der Todesumstände in Kassel und der Rolle der Sicherheitsbehörden und der V-Leute war. Ich belasse es dabei, es ließe sich daraus ein eigener Vortrag machen. Jedenfalls wurde Temme nahegelegt, ich ergänze nur, so dicht wie möglich, ich muss wörtlich zitieren, an der Wahrheit zu bleiben. Von dem zuständigen Geheimdienstbeauftragten im Geheimdienst, Herrn H. Volker Bouffier wird befragt werden. Dazu. Wenn Sie als Gewerkschafter, wenn Sie als Journalisten, wenn Sie als aufrechte Bürger, wenn Sie als Parteien aus der CDU, aus den Grünen, den gegenwärtigen Regierungsfraktionen, aber auch aus der SPD, aus der Linken, als jüdische Gemeinden, als türkische Gemeinden es wissen wollen, haben Sie in Hessen die Chance dazu. Ich danke Ihnen.